Ja, ich freue mich tatsächlich, heute hier zu sein. Es war ein Weg hierhin. Und damit meine ich nicht, dass ich mit dem Auto hergefahren bin und meine Familie mitgebracht habe, sondern etwas anderes. Da komme ich gleich nochmal zu. Ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Michael Gengel. Meine Freunde, meine Familie, die nennen mich alle Mike. Deswegen werde ich auch hier Mike genannt, weil wir sind Familie. Ja? Am Ende bin ich euer Bruder und ihr seid meine Geschwister. Und das ist eigentlich das Schöne, dass wir gemeinsam Gott anbeten dürfen und ihm die Ehre bringen. Ja, ich bin 37 Jahre jung, glücklich verheiratet, habe 3 Kinder. Wir haben nicht immer so gejubelt. Aber mittlerweile sind die in einem Alter, wo das alles immer einfacher wird. Ich sage immer, jedem 3 Kinder ist super, das dritte geht so mit. Die Älteren werden es vielleicht nachvollziehen, die Jüngeren, lasst euch herausfordern. Ja, ich bin bei uns in der EFG Niederbreitbach seit ungefähr einem halben Jahr im Pastorenamt, bin da eingesegnet worden und der Jan hat mich darum gebeten, ein paar Worte dazu zu sagen. Das liegt nicht an mir, okay. Ein paar Worte dazu zu sagen, seit wann ich mit Jesus unterwegs bin. Ich habe so zum Spaß gesagt, ich bin so geboren, natürlich nicht. Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo ich christlich erzogen worden bin. Meine Eltern sind auch immer aktiv in der Gemeinde gewesen. Und so haben sie mich immer mitgenommen. Ich habe mich tatsächlich heute Nacht darauf vorbereitet, weil ich schlecht schlafen konnte, was ich dazu sagen möchte. Und habe festgestellt, ich bin jetzt ungefähr 20 Jahre getauft. Eine lange Zeit, ja. Und habe auch nach meiner Taufe Höhen und Tiefen erlebt. Und zuletzt, ziemlich genau vor 2 Jahren, habe ich etwas erlebt. Das möchte ich euch heute Morgen nicht vorenthalten, weil ich während der Lobpreiszeit den Eindruck hatte, dass ich das einfach heute so als persönliches Zeugnis weitergeben sollte. Wir hatten heute Morgen schon, dass jemand seinen Eindruck weitergegeben hat. Und dieses Mauern einreißen, dieses Hingeben, diese Hingabe, habe ich vor 2 Jahren erlebt. Ich habe da bei uns in der Gemeinde gerade alle Dienste abgelegt, weil ich mit vielen Dingen mich nicht einverstanden erklären konnte, weil ich einfach glaube, heute rückblickend, dass Gott etwas Besonderes bei mir verändern wollte und meine Unzufriedenheit über alles stieg und irgendwann war es nicht mehr auszuhalten, sodass ich so ziemlich genau vor 2 Jahren ein Gebet gesprochen habe, was mein Leben verändert hat. Ich habe Gott darum gebeten, einzugreifen und einfach Dinge bei mir zu verändern. Ich konnte nicht sagen, was es ist, ich wollte einfach nur, dass er etwas verändert und dass ich etwas Neues erleben kann. Wer dieses Gebet noch nicht gesprochen hat, den kann ich dazu nur ermutigen, das mal zu machen. Und ich kann euch sagen, dass Dinge passiert sind, mit denen ich nicht gerechnet habe. Jeder von uns hat irgendwo so seine Wehwehchen, ja, oder irgendwo seine Kanten, seine Macken, seine Ecken und weiß genau, wenn man um Veränderung bittet, dann wird sicherlich genau da ansetzen. So war es nicht. Gott hat Dinge an mir verändert und mir einen Blick geschenkt, der Sachen freigesetzt hat, mit denen ich nicht gerechnet habe. Und das ist was Wunderbares und war eine tolle Erfahrung. Und da darf ich heute noch von zehren und möchte jedem von euch den Mut machen, dieses Gebet zu sprechen, wenn ihr heute Morgen das so mitbekommen habt von euch. Was auch Jan gesagt hat, reißt die Mauern ein, stemmt euch nicht dagegen, sondern macht den Weg einfach frei. Ne? Und dieses Zurücktreten ist eine tolle Sache und Gott setzt wunderbare Dinge frei. Ja, seitdem habe ich dann auch wieder neuen Mut gefasst, bei uns in der Gemeinde aktiv mitzuarbeiten. Ich habe das vorhin schon mal kurz erzählt, dem Arthur. Dann wir haben einen Arbeitskreis gebildet, um in der Gemeinde einfach einige Dinge neu anzugehen und zu verändern. Und ich bin damals in diesen Arbeitskreis eingetreten und habe mich zur Verfügung gestellt, um mit meinen Fähigkeiten mitzuarbeiten, Probleme zu lösen und habe immer gesagt, ich werde in keinem Fall irgendein Ältestenamt übernehmen oder irgendetwas anderes. Und da stehe ich nun und darf das machen. Ja. Das ist das, wenn wir zurücktreten, wenn wir Gott machen lassen, da geschehen einfach Dinge, die wir nicht für möglich halten. Ja, und heute Morgen darf ich hier sein. Wir haben gelost. Wir haben uns zum Pastorenfrühstück getroffen und haben gelost. Und für die EFG Niederbreitbach ist das losgefallen, dass wir euch besuchen dürfen, dass wir etwas weitergeben dürfen. Und wir haben dann unmittelbar, nachdem das Los gefallen war, überlegt, ja, wen schicken wir hin? Mein bester Freund sagte zu mir, ja, ist ja ganz klar, dass du da hingehst. Da sage ich, schön, dass es für dich ganz klar ist, ich weiß das so noch nicht. Und wir haben erstmal weiter überlegt und der Arthur hat dann auf einen Termin gedrängt. Und dann saß ich gerade mit dem Edwin zusammen, während wir uns bei unseren wöchentlichen Treffen. Und ich sage, ja, da müssen wir noch mal überlegen, wen wir da hinschicken. Sagt er, du, ich glaube, der erwartet einen von uns beiden. So, und dann konnte ich mich nicht zweimal wehren, deswegen bin ich heute da. Ja, ich habe heute ein Thema für uns mitgebracht. Ich habe tatsächlich schon mal über das Thema selbst eine Predigt gehalten und hatte irgendwie auf dem Herzen hatte den Eindruck, dass das genau heute Morgen nochmal dran sein sollte. Habe meine alte Predigt rausgekramt und festgestellt, ja, man kann zweimal über das gleiche Thema sprechen, aber das passte überhaupt nicht mehr, was ich damals gesagt hatte, zu dem, was ich euch heute sagen muss. Ja, so kann es manchmal gehen. Ja, wir dürfen gespannt sein. Wir leben heute gemeinsam Seite an Seite in einer Welt, die voller Dinge steckt, die unseren Alltag begleiten. Eine Zeit, in der wir uns auch aus meiner Sicht immer bewusster für Dinge entscheiden müssen, um nicht einfach irgendwo mitzuleben und so nebenher zu laufen und Dinge zu machen, weil andere es tun oder weil man sie eben einfach so macht. Ablenkung gehört aus meiner Sicht heute zu den Dingen, die gefühlt eine größere Rolle spielen wie noch vor 15 Jahren. So ist es mein Eindruck. Es ist einfach alles viel schnelllebiger geworden. Wir haben viel mehr Informationsflut. In kürzester Zeit sind wir in der Lage, eine Menge Informationen aufzunehmen und davon überfluten zu lassen. Die meisten von uns laufen heute alle mit so einem Smartphone rum. Da bekomme ich jede Menge Mitteilungen und lauter Push-Nachrichten und was weiß ich nicht alles. Ich kann nur jedem empfehlen, stellt das aus, ne, mit diesen Push-Nachrichten, eine ganz schlimme Sache. Ja, und deswegen wird es immer schwieriger, sich auf Dinge zu konzentrieren oder eine bewusste Entscheidung zu treffen. Wer heute sein Mobiltelefon nicht bewusst abstellt oder deutlich außer Sicht und Hörweite, Reichweite legt, der wird sich nicht lange auf irgendeine Sache fest konzentrieren können. Das ist meine Erfahrung, mein Eindruck. Ich habe festgestellt, dass mich das sogar selbst dann mitnimmt, obwohl mein Mobiltelefon immer lautlos ist. Also ich kenne meinen Klingelton nur, weil es beim Auto, wenn es bimmelt, dann kommt der Klingelton. Ansonsten brummt es immer nur. Aber selbst dieses Brummen löst uns aus Konzentrationen heraus. Vielleicht erwarten wir irgendeine Rückmeldung, irgendeine Nachricht und das brummt und wir sind sofort wieder abgelenkt. Ich denke, ihr könnt das ein Stück weit nachvollziehen. Und ich möchte uns einfach mitten in dieses Leben, ja, ihr könnt das starten, genau, eine provokante Frage stellen, mit der wir uns heute Morgen beschäftigen wollen. Glaubst du noch oder lebst du schon? Was hat dieses Thema mit unserem Alltag zu tun und vor allem mit diesen Einflüssen, unter denen wir leben? Ich möchte nicht, dass ihr von mir den Eindruck bekommt, dass ich ein totaler anti-digitales Zeitalter-Mensch bin, eigentlich gar nicht. Ich wehre mich zwar bis heute vehement gegen Facebook und Co. und so weiter, bin da auch nirgendwo vertreten. Insta finde ich auch ganz schlimm, was nicht heißt, dass ihr euch da, es ist okay, es ist einfach ein Weg und ein Mittel, miteinander Leben zu teilen. Ich habe für mich da die Entscheidung getroffen, mich da nicht aufzustellen, was aber nicht heißt, dass ich total anti bin. Ich glaube einfach viel mehr, dass wir heute damit einfach lernen müssen, miteinander damit gut umzugehen, das zu akzeptieren und sich nicht dagegen zu wehren und stattdessen Verständnis zu schaffen. Aber ich beschäftige mich gern mit den Einflüssen, die aus diesem digitalen Zeitalter gewachsen sind und uns aus meiner Sicht langsam aber sicher wichtige Elemente aus unserem Leben rauben. Ich bin überzeugt, dass wir heute inmitten der digitalen Welt Fähigkeiten einbüßen, an Dinge zu glauben, die wir nicht gesehen haben. Das ist mein Eindruck, den ich schon länger habe und ja, der sich auch immer mehr durchzieht, wo ich einfach feststelle, selbst bei mir, dass es mir schwerfällt, Dinge zu glauben, die ich nicht gesehen habe. Ich kann mich daran erinnern, als Kind konnte ich es nie abwarten, wenn Freunde, Bekannte oder wenn irgendjemand aus der Familie im Urlaub war und wiederkam, irgendetwas von diesem Urlaub zu hören. Und Früher gab es Dia-Abende. Kennt jemand noch Dia-Abende? Gut. Wer weiß, was ein Dia-Abend nicht ist? Hat jemand keine Ahnung? Ja, früher gab es diese Sachen, ganz witzige Geschichte, ne? Der Raum voller Leute, da die komische Leinwand, meistens waren die Bilder falsch rum oder sowas, oder total verschwommen, man konnte nichts sehen. Auf jeden Fall war es immer ein tolles Happening. Und an diesen Dia-Abenden, da hing man da und einer hat die ganze Zeit erzählt, was er da alles gemacht hat und die Bilder und so weiter. Und man hing da an den Lippen, um irgendwie was daran teilzuhaben. Fotoalben gab es auch noch. Ich habe überlegt, Dia-Abende gibt es heute nicht mehr. Fotoalben wahrscheinlich nur zu Hochzeiten oder sowas. Ja, das neue Fotoalbum sind Fotobücher, glaube ich, die man dann macht. Ne? Fotoalben ist ein bisschen oldschool. Was hat sich verändert? Was hat sich verändert? Was muss ich hier tun, damit es weitergeht? Ah ja, okay. Was hat sich einfach verändert? Wenn Freunde und Bekannte heute aus dem Urlaub zurückkommen, stelle ich mir eigentlich nur noch wenige Fragen, weil in den meisten Fällen kenne ich den Urlaubsverlauf aus dem WhatsApp-Status oder habe schon vorher Bilder geschickt bekommen, irgendwelche Videos. Ja. Meine Frau weiß da eher Bescheid mit Insta oder so, irgendwelche Dinge, die da... Und es gibt eigentlich kaum noch irgendwie was Großes zu fragen, außer wie war die Rückreise, alles gut und so weiter. Aber so richtig irgendwie was teilen brauchen wir dann nicht mehr. Das Schöne ist, dass wir Spaß und Freude direkt teilen können, wenn jemand im Urlaub ist. Das finde ich dann eben das Tolle daran. Und alles andere, gut, liegt ein bisschen an uns selber. Die Veränderung führt dazu, dass wir heute diesen Geschichten nicht mehr so gespannt folgen müssen. Und hinzu kommt, dass das Erlebte, was unsere Freunde oder Bekannte da mitnehmen, wir schon unmittelbar und live geteilt bekommen haben. Unglaubliche Dinge lassen sich so festhalten und das, was uns im Leben keiner abgenommen hätte, in Bild und Ton. Und das, was wir nicht geteilt bekommen haben, können wir alles sehr schnell prüfen. Wenn mir jemand erzählt, er habe im Urlaub eine 10 Meter lange Schlange gesehen oder sei auf dem höchsten Gebäude der Welt auf den Malediven gewesen, so muss ich das so nicht hinnehmen. Und auch wenn ich keine Ahnung von Schlangen habe, habe ich tatsächlich nicht. Ich weiß zwar, wo das höchste Gebäude der Welt steht und dass es nicht auf den Malediven ist. So brauche ich brauche trotzdem von all diesen Dingen keine Kenntnis zu haben. In Sekunden habe ich diese Dinge überprüft und weiß, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Deswegen glaube ich, dass wir heutzutage verlernt haben, Dinge zu glauben oder unserem Erzähler zu vertrauen und die Sachen so anzunehmen, wie er sie sagt. Ich gebe gerne zu, dass die eine oder andere Enttäuschung über einen Menschen erspart bleibt, ja, indem ich das relativ schnell prüfen kann. Dann sage ich, ist ja Blödsinn, ne? Das höchste Gebäude steht überhaupt nicht auf den Malediven. Und ich bin nicht irgendwie, nachdem ich diese Information schon 5-mal geteilt habe und irgendjemand anders mir sagt, hey, ich glaube, dein Freund ist nicht dein Freund, ne? Der hat dich auf den Arm genommen, da der erzählt dir nur dummes Zeug. Da werden wir einfach weniger enttäuscht. Aber wir büßen sicherlich als Menschheit einen großen Teil von Vertrauen und Glauben ein. Inwiefern stehen wir in der Gefahr, Glauben und Vertrauen bezogen auf unser geistliches Leben einzubüßen? Sind wir davor sicher? Passiert uns das nicht? Betrifft das nur diejenigen, dass sie nicht mehr glauben und vertrauen können, die mit Jesus noch gar nicht unterwegs sind, die Erfahrung noch gar nicht mit ihm gemacht haben? Ein sehr guter Freund von uns ist auch in einem christlichen Elternhaus groß geworden, hat jahrelang in der Gemeinde gedient, scheinbar einen festen Stand gehabt und irgendwie von heute auf morgen die Fähigkeit des Glaubens eingebüßt und völlig verloren. Er glaubt nichts mehr. Er glaubt nichts. Ohne einen Beweis für irgendetwas glaubt er nichts. Und wir merken das, selbst wenn wir uns mit ihm unterhalten, dass viele Dinge in Frage gestellt werden und schnell kontrolliert werden, sofort irgendwo gegoogelt, gemacht und getan, weil einfach der Beweis für alles erforderlich ist. Und deswegen glaube ich, dass mit den steigenden Möglichkeiten, sich heute alle Informationen in kurzer Zeit beschaffen zu können, es immer schwieriger wird, glauben und vertrauen zu können. Glaubst du noch oder lebst du schon? Im Neuen Testament lesen wir einen Abschnitt, der genau dieses Dilemma zwischen nur Leben und Glauben aus meiner Sicht sehr gut beschreibt. Oh, das habe ich nicht gemacht. Wir lesen dazu aus Matthäus Kapitel 14, einen Abschnitt ab Vers 22. bin ich zu schnell für euch oder geht das? Ja, sonst bitte einfach die Hand heben, wenn ich zu schnell bin. Ich habe nicht viel Zeit bekommen, deswegen muss ich das recht schnell erzählen. Wir lesen aus dem Text Matthäus 14, Vers 22. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Nur als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen, die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Wer kennt die Frage in seinem Leben nicht oder hat die Frage nicht schon mal in seinem Umfeld gehört, warum hat Gott das zugelassen? Warum hat Jesus zugelassen, dass seine Jünger in den Sturm geraten sind? Warum macht er das? Wir lesen hier in dem Vers 22, dass Jesus seine Jünger nötigte, über den See zu fahren. Und Jesus wollte seine Jünger genau an diesem Punkt haben. Unter den Jüngern waren erfahrene Fischer. Und ich bin mir sicher, dass sie sehr gut an dem Wetter feststellen konnten, dass es keine gemütliche Überfahrt werden könnte. Ich kann mir vorstellen, dass sie deswegen sich da ein bisschen versucht haben zu wehren und Jesus sie nötigen musste, trotzdem über den See zu fahren. Vielleicht wollten einige lieber bei Jesus bleiben und darauf warten, bis er die Menge entlassen hat, um gemeinsam mit ihm die Reise anzutreten. Aber Jesus nötigte seine Jünger alleine und ohne ihn über den See zu fahren. Ich vergleiche unser Leben hier auf der Erde im Warten auf das Wiederkommen unseres Herrn Jesus Christus mit dieser Aufforderung. Ich glaube, dass wir von Jesus Christus genötigt sind, hier auf der Welt diese Überfahrt zu machen, über den See zum anderen Ufer. Und dass Jesus das macht, weil er nicht hergekommen ist, um sein Königreich hier auf der Erde zu errichten, sondern einfach um uns die Erlösung zu bringen, das Heil zu bringen, die Gnade zu bringen, die wir hier annehmen können, und uns in die Lage zu versetzen, zur anderen Seite überzusetzen. Das Reich hier auf der Erde ähnelt dem See, auf dem wir genötigt sind, mit dem Boot ans andere Ufer umzusetzen. Die Wellen auf diesem See sind unser Alltag. Alltag bestehend aus Familie, Arbeit, Finanzen, Sorgen, Probleme, Krankheiten, Verluste, alles das, was uns den ganzen Tag über begegnet. Auf der Erde sind wir hier genötigt, diesen Wellen entgegenzutreten. Und das Schöne ist, dass wir wissen, dass wir es nicht alleine durchstehen müssen. Als die Jünger ihn auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus redete aber sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Mitten in diesem Kampf, den wir mit den Wellen haben, mit dem Alltag haben, begegnet Jesus uns so wie damals seinen Jüngern. Und die Jünger, die da erlebt haben, wie ihr Meister Wind und Wellen befahl, dass alles ruhig wurde, der gleiche Meister, Jesus, kommt auf das Wasser, und trotzdem haben sie irgendwo ihre Zweifel. Und Petrus antwortet, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm, und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Petrus möchte einen Beweis dafür, dass es Jesus ist, und fordert ihn heraus. Und er steigt aus dem Boot. Ich umschreibe diesen Moment bezogen auf unseren Alltag so, dass wir eine Entscheidung treffen müssen, ob wir mit Jesus Christus unseren Alltag beherrschen möchten oder aber, ob der Alltag uns beherrscht. Gehörst du zu denen, die mitten im Alltag den Blick fest auf Jesus Christus gerichtet haben? Gehörst du zu denen, die aus dem Boot steigen und befreit sind durch Jesus Christus, das Unmögliche zu erreichen? Jesus Christus hat dich mit seiner ganzen Macht genau dahin gestellt, wo du heute bist. Es ist kein Zufall, so wie es kein Zufall ist, dass ich heute hier stehen darf, dürfen wir einfach glauben, dass das, was wir erleben und das, was unseren Alltag ausmacht, dass es das ist, wo Jesus uns genau haben möchte. Noch wenn du dich gerade überhaupt nicht danach fühlst oder sogar glaubst, dass du ganz alleine auf dem See gegen deinen Alltag kämpfen musst, möchte ich dir heute sagen, dass Jesus Christus da ist. Er ist da. Die Begebenheit auf dem See, von der wir lesen, endet nicht damit, dass Petrus gemeinsam mit Jesus auf dem Wasser geht. Ab Vers 30 lesen wir, als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach er, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Petrus sieht plötzlich den Wind, er sieht die Wellen, er beginnt zu sinken, er geht unter. Für mich habe ich den Moment des Aussteigens aus dem Boot und des auf das Wasser gehen in zwei Dinge getrennt. Ich glaube, dass wir eine bewusste Entscheidung treffen müssen, aus dem Boot zu steigen und eine weitere Entscheidung, auf dem Wasser zu gehen zu wollen. Für mich gehören diese Dinge nicht unmittelbar zueinander. Ich würde sie so beschreiben, dass alleine der Mut, aus dem Boot zu steigen, noch nicht ausreicht, um mit Jesus gemeinsam auf dem Wasser zu gehen. Der Mut ist der erste Schritt. Den Mut zu haben, aus dem Boot zu steigen, ist der Moment, an dem wir hautnah erleben, was es bedeutet, sich dem Alltag zu stellen. Du merkst, dass du lebst. Das Leben zieht nicht an dir vorbei und Woche für Woche erlebst du die gleichen Dinge und fragst dich, wofür der ganze Unfug überhaupt gut sein soll. Sobald du anfängst, dich dem Alltag zu stellen, dich dagegen zu wehren, aus dem Boot zu steigen, merkst du, dass du lebst. Wenn du Jesus vertrauen willst, dass du gemeinsam mit ihm den Alltag beschreiten willst, dann beginnt dein Glaube. Große Dinge werden möglich, wenn du glaubst, statt nur zu leben. Wir haben als Familie vor ein paar Wochen ein einschneidendes Erlebnis gehabt. Und zwar ist unser Schwager an Darmkrebs erkrankt. Und es war für uns alle ein Riesenschock. Er ist 44 Jahre alt, hat 5 Kinder und hat auf uns noch nie den Eindruck gemacht, als ob er krank sei und ging wegen leichterer Beschwerden zum Arzt und das war innerhalb von weniger Wochen, von wenigen Tagen, war die Diagnose von Darmkrebs da, wie wir jetzt wissen, im Stadium 3. Und es war für uns alle ein Riesenschock. Das passiert nur den anderen, das passiert nicht uns. Und wir haben uns alle große Sorgen gemacht, wie er damit umgehen wird und wie seine Familie damit umgehen wird, weil wir nicht den Eindruck hatten, dass sie irgendwie mit beiden Beinen oder dass vor allen Dingen er mit beiden Beinen so richtig im Glauben steht und Gas gibt. Sein Verhalten, was er vor dieser Diagnose hatte, würde ich mit der Tatsache unterschreiben, er lebte. Bei unserer Eingangsfrage, glaubst du noch oder lebst du schon, würde ich sagen, dass er zu der Kategorie gehörte, die lebte. Und wir haben gemeinsam dafür eingestanden, gemeinsam dafür gebetet, es wurde gefastet, wir haben das auch bei uns in der Gemeinde geteilt. Auch euch wäre ich dankbar, wenn ihr das einfach im Gebet mittragen würdet, weil die Familie nach wie vor viel Kraft braucht. Die Diagnose kam an einem Donnerstag und wir sind dann sonntags als Familie hingefahren, alle saßen da zusammen und wir haben gemeinsam darüber gesprochen. Und in dieser Zeit von Donnerstag bis Sonntag ist etwas Unglaubliches passiert. Als er am Donnerstag von der Diagnose erfahren hatte, stürzte sein ganzes Leben ein. Er hat alles in Frage gestellt und beschreibt es selber, dass er in ein tiefes Loch gefallen ist. In ein tiefes Loch, der Boden war ihm unter den Füßen weggerissen. Er hat seine beiden kleinsten Kinder gesehen, die sind jetzt 4 und 5 Jahre alt. Bitte? 3 und 4. Ich habe eine Zahl, ne? 3 und 4 Jahre alt. Und die Frage, die ihm aufkam, ist, Gott, warum machst du das? Nicht nur, warum lässt du das zu, warum machst du das? Warum habe ich nochmal zwei kleine Kinder bekommen? Die drei Großen sind zwischen 18 und 12 Jahre alt, das ist richtig. Und er sagt, warum nochmal diese zwei kleinen Kinder, wenn du doch gewusst hast, dass ich krank werde? Und er ist in eine tiefe Phase der Trauer gefallen und beschreibt folgende Situation. Er sitzt am Tisch und hängt mit seinen Gedanken da und eins seiner Kinder kommt von der Schule nach Hause, setzt sich ans Klavier und spielt ich habe vergessen, wie das Lied hieß, Wie tief muss Gottes Liebe sein, genau, und spielte das so. Und während das Kind das spielte, veränderte sich plötzlich sein ganzes Herz und ein tiefer Frieden kam über ihn. Und das Zeugnis, was er danach hatte, sein veränderter Blick, aber ein paar Tage vorher zu sagen, Gott, warum lässt du das zu, dass ich kleine Kinder bekomme, bis hin zu der Tatsache, dass er auf einmal sagte, Gott, ich bin dir dankbar für die zwei kleinen Kinder, diese Unbeschwertheit, die diese Kinder mir den ganzen Tag über entgegenbringen, gibt mir einfach Mut und lässt mich aufatmen. Und ein wahnsinnig starker Glauben ist von ihnen zu spüren, sodass ich glaube, dass er eine unglaubliche Transformierung erlebt hat von der Frage des nur Lebens hin zu dem Glauben. Und er selber hat gesagt, dass er nach dieser Erfahrung, die er bei diesem Lied gemacht hat, bei diesem Frieden, dass er Gott danken konnte, laut dafür danken konnte, krank geworden zu sein, weil er sagt, er hätte nie diese Erfahrung gemacht, und das zu erleben, was er da erlebt hat, wenn er nicht krank geworden wäre. Damit will ich nicht sagen, dass wir alle krank werden müssen, um besondere Erfahrungen zu erleben. Ich möchte damit mit diesem Zeugnis von ihm uns zeigen, was es bedeutet, nur zu leben oder zu glauben. Wir werden auf dem Weg des Glaubens nicht immer die Oberhand behalten. An dem Beispiel von Petrus lernen wir, dass unser Glaube klein sein kann und stetig wachsen muss. Unser Glaube wird nicht im ersten Moment der sein, der uns zu einem perfekten Nachfolger von Christus macht. Und wir sind darauf angewiesen, dass er uns immer wieder seine Hand reicht und dass er uns aufhilft, dass er uns raufzieht und mit uns gemeinsam in das Schiff steigt. Die Wellen und der Wind sind beruhigt und wir können gemeinsam mit ihm wieder unser Leben beschreiten. Es ist ein beruhigendes Gefühl zu wissen, dass Jesus auf dieser Überfahrt einfach bei uns ist und dass es einfach in seiner Macht liegt, unseren Alltag so zu beruhigen und unseren Fokus so auf ihn zu setzen, dass wir nicht Wind und Wellen sehen. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir auch bewusst diesen Schritt gehen, dass wir weg vom des nur Lebens hin zu dem Glauben kommen, den es braucht. Dass wir nicht an dem Schritt aufhören, wo wir den Mut gefasst haben, aus dem Boot zu steigen, sondern dass wir auch die Glaubensschritte gehen, gemeinsam mit ihm auf dem Wasser zu gehen. Bleib nicht da stehen, wo du nur gesagt hast, ich steige aus dem Boot aus, sondern wachse im Glauben an ihn, mit ihm und gehe mit ihm gemeinsam auf dem Wasser. Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und das ist etwas, was wir auch bei unserem Schwager erleben dürfen. Dieses starke Zeugnis, dieser Glaube, das, was er mitbringt, lässt sein ganzes Umfeld genau das ausdrücken. Unser Gott ist lebendig. Christus ist lebendig. Er ist nicht tot geblieben. Und das ist etwas, was wir alle mitnehmen dürfen, was unser Umfeld auch beeinflusst und was unser Umfeld auch prägt, wenn wir anfangen zu glauben, statt nur zu leben. Und ich möchte dich heute einladen, dass du vom Leben zum Glauben kommst, dass du eine bewusste Entscheidung dafür einfach heute Morgen triffst, deinen Alltag Jesus Christus zu überlassen. Dass du dir bewusst darüber wirst, dass er dich genau an den Platz gestellt hat, an dem du heute stehst. Genau da will er dich haben. Auch wenn du gerade das Gefühl hast, dass Gott unheimlich weit von dir weg sein muss und dass du alleine dastehst, wo du bist und dass du alleine gelassen bist, genau da will er dich haben. Mitten in diesen Wellen, mitten in diesem Wind, da möchte er dir einfach heute begegnen. Nicht um dich leiden zu sehen, sondern um dir die Kraft zu schenken, den Mut zu haben, aus dem Boot zu steigen, damit du seine Liebe kennenlernen kannst, damit du das ganze Ausmaß seiner Liebe erfährst und schätzen lernst. Jesus steht heute da mit seinem ausgestreckten Arm und reicht dir seine Hand. Er möchte dir einfach das Geschenk machen, dass du Glauben lernst. Er möchte dir das wieder zurückgeben, was du vielleicht verlernt hast, zu glauben und zu vertrauen. Diese Werte, die wir vielleicht irgendwo aufgrund unseres Umfelds, unseres Alltags, aufgrund unserer Einflüsse, die wir haben, was uns vielleicht ein bisschen abhanden gekommen ist. Er reicht dir seine Hand, um dich aufzurichten, um dich auf deinen Schoß zu nehmen und dir einfach zu zeigen, dass er weiß, dass unser Glaube wachsen muss. Er erwartet nicht von uns, dass wir den perfekten Christen hier machen. Ja, und gemeinsam mit Christus können wir dann daran arbeiten, auf diesem Weg wunderbare und scheinbar unmögliche Dinge gemeinsam mit ihm zu erleben. Ich selber habe das erlebt, habe nicht nur den Mut gehabt, aus dem Boot zu steigen, sondern mit ihm gemeinsam übers Wasser zu gehen. Ja, und in der Arbeit, die ich machen darf, darf ich wissen, dass ich ständig auf dem Wasser stehe und selten festen Boden unter den Füßen habe. Und es ist etwas Wunderbares, einfach zu wissen, dass ich nicht alleine bin und dass Christus mich an seiner Hand hält. Ich möchte uns einladen, aufzustehen und würde ganz gerne ein Gebet für uns sprechen. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns auf dieser Erde nicht alleine gelassen hast. Wir danken dir dafür, dass du hier warst, für uns ans Kreuz gegangen bist, gestorben bist, um uns zu befreien und uns die Gnade einfach zu schenken. Und dass du uns einfach auf diesem Weg, auf dem wir hier uns bewegen, dass du da ganz nah bei uns bist. Vater, du siehst unseren Alltag, du siehst den Wind, du siehst die Wellen, die um uns herum sind. Und wir danken dir dafür, dass du diesen Blick, den wir brauchen, um da durchzukommen, einfach schärfen kannst. Danke, dass du auf uns zukommst, dass du nicht weit weg bist und dass du abwartest, ob wir das schaffen oder nicht und dass wir nicht mit eigener Kraft da durchkommen müssen, sondern dass wir wissen dürfen, dass du auf uns zukommst und uns deine Hand reichst. Vater, ich bete einfach darum, dass du uns nicht nur den Mut schenkst, aus dem Boot zu steigen, sondern auch Glaubensschritte zu machen. Ich möchte einfach dafür beten, dass jeder, der hier ist und einfach diesen Mut noch nicht gefasst hat, aus dem Boot zu steigen, dass er das tun kann. Herr, rühre uns einfach an mit deiner heiligen Kraft. Wir bitten dich darum, dass du diesen Mut schenkst und dass du uns diesen Glauben einfach gibst, den wir brauchen, um mit dir gemeinsam auf dem Wasser zu gehen. Danke dafür, dass wir das erleben dürfen, auch in unserem Alltag, dass unmögliche Dinge möglich werden, dass unser Glauben einfach daran wachsen kann. Du siehst, dass wir auch fallen und dass unser Glaube oft nicht ausreicht und wir danken dir einfach, dass du uns in deine Arme nimmst, dass du uns auf deinen Schoß nimmst und uns wieder tröstest und aufrichtest. Ja, und ich bitte dich einfach für alle, die da sind, die traurig sind, die den Kummer einfach haben, die auch vielleicht glauben, dass du nicht mehr da bist, Herr, so bitte ich dich einfach, dass du dich einfach zeigst, dass wir dich neu erkennen dürfen. Amen.